Ich sage sonst zu niemand Majestät und singe auch sonst zu niemand Majestät, aber ich glaube, das war gut gerade. Und das war richtig und das war passend. Es ist gut, wenn man sich manche Worte vielleicht auch reserviert für gewisse Anlässe oder für gewisse Gegenüber. Also ich bin der, auf den diese Frau hier vorne in der ersten Reihe vormals einen ziemlichen, ich weiß gar nicht, was war denn das? Wut, Hass, irgendwas geschoben hat und sie musste ohne mich ins Bett gehen, bevor ich irgendwie, wahrscheinlich bin ich extra später gekommen, weil ich schon geahnt habe, da kommt noch irgendwas auf mich zu, keine Ahnung. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Aber das mit den Frauen und mit den Männern, das ist ja so ein Klassiker in diesem Bereich der Schuld und dieser Frage, so, was so zwischen uns sich abspielt. Und da habe ich eine kleine Geschichte für euch zu Beginn mitgebracht. Es kommt nämlich ein Mann von der Kirche nach Hause und seine Frau fragt ihn, na, wie war es heute denn im Gottesdienst? Gut. Ja, und was habt ihr da so gemacht? Ja, wir haben gesungen. Ja, das kann ich mir denken, sagt dann sie, erzähl mir doch mal, was der Pfarrer gesagt hat. Na, der hat gepredigt. Ja, und über was? Über die Sünde. Ja, und was hat er gesagt? Er war dagegen. Drei Dinge lerne ich aus diesem äußerst aufschlussreichen Dialog. Erstens, diesem Mann muss man alles aus der Nase ziehen. Zweitens, gut, dass Frauen nachfragen. Und drittens, der Pfarrer ist gegen die Sünde. Da Predigten nicht in erster Linie dafür da sind, über Kommunikation in der Ehe zu sprechen, bleibt mir nur noch das mit der Sünde. Wollte man die beiden Dinge aber miteinander verknüpfen, also die Kommunikation in der Ehe und die Sünde, so könnte man fragen, ob es denn Sünde ist, wenn in einer Ehe nicht oder nicht ausreichend genug miteinander gesprochen wird. Aber das lasse ich heute. Das mit der Sünde scheint für viele ein ziemlich unangenehmes Thema zu sein. Manche fühlen sich, sobald dieses Wort fällt, irgendwie unwohl. Manche haben schon allein beim Hören dieses Wortes den Eindruck, dass nichts Rechtes an ihnen dran ist. Andere kommen sich in der Kirche beim Stichwort Sünde ewig bescholten und kritisiert vor. Darum will ich bei der Sache mit der Sünde mal etwas die Luft rausnehmen. Denn klar ist doch eines: Wir sitzen damit alle im selben Boot. Das ist gut zu wissen. Jede von uns ist eine Sünderin. Jeder von uns wird an anderen schuldig. Ohne Ausnahme. Ohne Ausnahme. Es gibt keine Ehe. Nicht mal, doch die Pastorenehe, doch das war doch das Neue. Nein, es gibt keine Ehe. Es gibt keine Familie. Es gibt keine Freundschaft. Es gibt keine Beziehungen in der Gemeinde, wo man ohne schuldig zu werden aneinander vorbeikommt. Der Hammer ist, gerade an den Menschen werden wir am meisten schuldig, die wir am meisten lieben. Das ist krass. Wir verletzen und demütigen, wir vergessen und übersehen, wir sind schlecht drauf und machen Sachen, die wir nicht einmal selbst gut finden. Und damit sitzen wir wirklich alle, herzlich willkommen, im selben Boot. Das verbindet uns. Die Schuld gehört zu uns allen und ist so selbstverständlich wie Essen und Trinken müssen, wie Sterben. Ich finde das echt zunächst mal ziemlich entlastend, sich das klar gemacht zu haben. Wir sitzen mit dem Schuldigwerden alle im selben Boot. Damit wollte ich also zunächst einmal die Luft rausnehmen. Und doch ist das mit der Sünde und mit der Schuld alles andere als harmlos. Es gibt Menschen, die müssen durch andere verbockt Berge von Verletzungen abtragen. Sie sind tief in ihrer Ehre, in ihrem Scham, in ihrer Seele verletzt. Und denen gegenüber, denen das angetan haben, die ihnen ihr Herz oder ihre Knochen sogar manches Mal gebrochen haben und ihre Seele gebrochen haben, hört man manches Mal eben diesen Satz: Das verzeih ich dir nie. Und klar ist damit, es ist zwischen zweien echt schwierig geworden. Es steht etwas zwischen ihnen, was nicht einfach wieder zu kitten ist, wo man nicht einfach unbekümmert und unbeeindruckt weitermachen kann wie bisher. Das verzeih ich dir nie. Klar wird man dabei unterscheiden müssen nach Intensität der Schuld. Es ist ein Riesenunterschied, ob jemandem so wehgetan wurde, dass er sich ein Leben lang davon nicht mehr erholt, oder ob ein kurzes Entschuldigung reicht, um etwas aus der Welt zu schaffen. Das ist ein Riesenunterschied. In aller Regel merkt man, wenn zwischen zweien sich irgendwas abspielt, wenn da irgendwas nicht stimmt. Wir haben eine Sensorik bekommen für die Thematik. Etwa, wenn ich mich in der Gemeinde, so nenne ich das immer, im Modus des Spießrutenlaufs befinde. Kennt ihr das? Kennt ihr nicht? Naja, ihr kennt das alle nicht. Kennt nur ich. Man versucht irgendwie, dem einen oder anderen, bewusst oder unbewusst, aus dem Weg zu gehen. Oder wenn sich ein unangenehmes Gefühl einstellt, wenn dir jemand über den Weg läuft, wenn das so ist, dann ist es meistens irgendwas, wo es anzusprechen ist. Irgendwas, was auszuräumen ist. Irgendwas, vielleicht auch was zu vergeben ist. Claudia hat es vorher schon gesagt, diese dreiteilige Predigtreihe möchte wirklich Gelegenheit geben, uns allen, uns mit diesem Vergeben zu üben. Es ist eine Gelegenheit, Geschwister, auch einen Schritt auf jemand anderen zuzugehen. Es ist Gelegenheit, Schuld und Beschwernisse loszuwerden, sich davon befreien zu lassen. Und es ist Gelegenheit, seine Entschuldigung zu sagen. Dort, wo es dran ist, das musst du selbst wissen bei dir. Dort, wo die Zeit dafür reif ist, dort, wohin dich der Geist Gottes treibt. Denn für die Qualität unseres Lebens ist die Sache mit der Vergebung entscheidend. Entscheidend, wie wir gelernt haben, damit umzugehen, wenn uns andere etwas angetan hat, wenn wir verletzt sind, wenn wir übersehen worden sind, wenn wir schuldig geworden sind. Von einer Möglichkeit, damit umzugehen, habe ich schon gesprochen. Das verzeih ich dir nie. Das ist die mit Abstand schlechteste aller Möglichkeiten. Nun aber lese ich uns zwei Verse aus dem Matthäusevangelium, 18. Kapitel. Dort steht eine kleine Gesprächsnotiz, zwischen Jesus und dem Kapitän der Jünger mit dem Namen Petrus. Matthäus 18, 21 und 22. Da trat Petrus zu ihm und fragte: Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Ist genug 7-mal? Jesus sprach zu ihm: Ich sage dir, nicht 7-mal, sondern 70-mal 7-mal. Drei Dinge scheinen mir zentral wichtig zu sein von diesem kurzen Text, von dieser kurzen Begegnung zwischen Jesus und Petrus. Das erste, es klang gerade schon, glaube ich, an, in meiner Einführung, schuldig werden ist der Normalfall. Petrus kommt also zu Jesus. Er hat eine Frage dabei, die ihn ziemlich beschäftigt. Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der mir sündigt, vergeben? Das erste, was wir mit der Frage allein des Petrus hier sehen, ist, er fragt ja nur nach dem wie oft. Ergo, Rückschluss, schuldig werden ist der Normalfall. Schuldig werden ist das Selbstverständliche. Schuldig werden ist das Unumgängliche. Petrus stellt das schon allein mit dem Stellen seiner Frage ganz nüchtern fest, indem er nur danach fragt, ja wie oft? Das ist für ihn keine theoretische Frage, sondern eine ganz lebenspraktische. Vielleicht war er da gerade an einer Stelle mit irgendjemand dran, wie wir oder ihr vielleicht auch mit irgendjemand dran seid. Schuldig werden ist der Normalfall, darüber müssen wir nicht reden. Das ist so sicher, wie 1 und 1 immer noch 2 ist. dass wir uns verletzen, dass wir uns wehtun, ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Es sei denn, es gibt eine Möglichkeit, wenn wir das alles nicht wohl schuldig werden einem Mann, es gibt eine Möglichkeit, wo es nicht passiert, indem wir uns rigoros aus dem Weg gehen. Kein Kontakt, kein Kontakt, kein Gespräch, kein Versprechen. Dann passiert das nicht. Habt ihr Lust drauf? Denkste. Doch selbst dann werden wir aneinander schuldig. Wenn wir uns nämlich aus dem Weg gehen, keinen Kontakt haben, kein Gespräch, sofort nach Hause nach dem Gottesdienst, damit nichts passiert, werden wir dennoch aneinander schuldig. Wir bleiben uns dann Freundlichkeit schuldig. Wir bleiben einander dann Geschwisterlichkeit schuldig. Wir bleiben einander Interesse und Liebe schuldig. Wir bleiben einander einen Gefallen schuldig. Wir bleiben einander Unterstützung schuldig. Ein gutes Wort oder Erbarmen oder Trost oder auch Ermahnung und vieles andere mehr. Also entscheidet euch lieber nicht für diese Variante. Kein Kontakt, kein Gespräch, kein Versprechen. Damit könnt ihr dem Schuldigwerden nicht aus dem Weg gehen. Für Petrus ist nicht die Frage, ob wir einander schuldig werden, sondern lediglich, wie oft wir uns vergeben sollen. Ich komme gleich darauf zurück, möchte aber zuerst noch fragen, wie es dazu kommt, dass wir einander verletzen, dass wir einander schuldig werden. Das ist ja super facettenreich, dieses Thema. Ich tippe das nur mal ganz kurz an. Was könnten so Situationen sein, an denen wir oder mit denen wir aneinander schuldig werden? Also ein ganz klassisches Beispiel, wie Menschen einander verletzen, ist, weil sie aneinander Erwartungen haben. Ich mache mal ein Beispiel. So in der Kirche, das könnte passen. Beispiel Kirchenputz. Auch hier wird er gelegentlich geputzt. In den Gemeinden, wo ich war, da wurde fleißig geputzt. Jede Woche richtig geputzt. Einmal im Jahr riesengroße Putzaktionen und so weiter. Und da gibt es einen also jetzt in der Gemeinde, greifen wir uns mal einen heraus aus dieser Gemeinde, der denkt über einen anderen in der Gemeinde, der könnte doch auch mal beim Kirchenputz helfen. Der hat bisher noch nie beim Kirchenputz geholfen, obwohl, so denkt er, all die Jahre auch seinen Dreck hier reinbringt. Die Erwartung also des einen wird von dem anderen nicht erfüllt. Der kommt nicht zum Putzen. Der kommt nie zum Putzen. Der weiß auch gar nichts davon, dass der eine die Erwartung an ihn hat. Wenn es ganz schlecht läuft, kocht das irgendwann zwischen den beiden über. Wenn es weniger schlecht läuft, kann der, der die Erwartung des Mithelfens an den anderen hat, nicht mehr unvoreingenommen mit ihm umgehen. Weil er den ganzen Zeit, wenn er den sieht, den Gedanken hat, der könnte doch eigentlich auch mal beim Putzen helfen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es dieser Gemeinde solche Gedanken natürlich gar nicht gibt. Aber ihr merkt schon, dann steht zwischen diesen beiden Menschen, weil der eine Erwartung hat in den anderen, etwas zwischen ihnen. Die nicht erfüllte Erwartung. Menschen werden aneinander schuldig, weil sie Erwartungen aneinander haben. Und Menschen werden aneinander schuldig, weil sie Erwartungen aneinander haben. Und Menschen werden einander schuldig, weil es die anderen nie wirklich interessiert, wie es dazu kommt, dass es immer hier so schön geputzt ist. Jeder Mensch hat Erwartungen an andere, mit denen er zusammenlebt. Das ist ganz normal. Aber er hat nicht das Recht, seine Erwartungen absolut zu setzen. Menschen verletzen einander, weil sie aneinander Erwartungen haben, die diese nicht erfüllen können oder auch nicht erfüllen wollen. Und Menschen verletzen einander, weil sie die geputzte Kirche für selbstverständlich nehmen. Das kann so ein Anlass sein. Menschen verletzen einander, weil sie einander Erwartungen haben. Noch eine andere Situation, ganz kurz nur angetippt. Menschen verletzen einander, weil sie gedankenlos sind. Es gibt Verletzungen, die beruhen auf Gedankenlosigkeit. Dann, wenn man sehr mit sich selbst beschäftigt ist oder wenn man mit irgendwelchen Aufgaben oder Zielen oder Problemen oder Aufgaben beschäftigt ist, dann ist man richtig damit beschäftigt. Was passiert dabei oft? Da geraten andere um einen herum, die es auch noch gibt, aus dem Blick. Kennt ihr? Ich kenne das gut. Ich bin so ein super zielorientierter Typ. Und wenn ich ein Ziel habe, eine Absicht habe, einen Tagesplan habe, ja, dann ruft mal bei mir an. Nein. Ruft an und sagt, Frank, ich muss jetzt sofort mit dir reden. Oh nein, denke ich, habe jetzt gerade wohl was Wichtiges zu tun. Aber wenn ihr anruft und sagt, hast mal irgendwann eine halbe Stunde Zeit, lass uns was miteinander ausmachen, dann ist es für mich viel einfacher. Viel einfacher, weil ich dann aus diesem Fokus, aus meiner Aufgabe, die ich gerade habe und die so wichtig ist, herausfinden kann und dann sagen, jetzt nehme ich mir wirklich ganz bewusst Zeit. Vielleicht kennt ihr das auch. Das geschieht gar nicht mit böser Absicht. Man ist so sehr mit dem anderen beschäftigt, dass das Gegenüber aus dem Blick gerät. Wenn ich bei der Arbeit mittendrin stecke, dann stehe ich in der Gefahr, den anderen aus dem Blick zu verlieren. Also kurzum, Geschwister, schuldig werden, ist der Normalfall. Zweitens, vergeben tut gut. Für Petrus ist klar, dass Menschen einander schuldig werden. Genauso selbstverständlich ist es für ihn, einander zu vergeben. Unklar ist aber, Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der mir sündigt, vergeben? Vergeben ist also eine große Tugend. Wie herrlich ist das denn? Kennt ihr das? Wie herrlich ist das denn, wenn mir jemand nicht nachtragend ist? Wie herrlich. Da habe ich irgendwas verbockt und so, oh, tut mir echt leid. So, das ist überhaupt nicht schlimm, ich bin nicht nachtragend. Wie herrlich ist das denn? Petrus war Jude. In seiner jüdischen Erziehung herrschte die Meinung vor, dass Gott dem Menschen die gleiche Sünde 2 bis 3 Mal vergibt. Und dies versuchte man nun auch auf den menschlichen Umgang miteinander zu übertragen. Also 2 bis 3 Mal dasselbe zu vergeben, war die übliche Praxis in jener Zeit. Wenn Petrus also Jesus fragt, ob 7 Mal zu vergeben genügt, macht er Jesus einen, wie er sicher gemeint hat, einen echt sensationellen Vorschlag. 7 Mal dasselbe zu vergeben, werden wir ihm das sicher beipflichten, reicht zwar nicht für eine Ehe aus. Petrus war ja schließlich verheiratet. Aber doch wohl, so vermute ich jetzt mal, im Umgang mit anderen Schwestern und Brüdern in der Gemeinde. Petrus dachte womöglich mit der Verdreifachung seiner Vergebungsbereitschaft 7 Mal ein, so eindrücklich nachgewiesen zu haben, was er von seinem Lehrer Jesus schon alles gelernt hat. Und Petrus sah Jesus schon vor sich, wie er ihm anerkennend auf die Schulter klopft und Jesus zu ihm sagt, es war doch nicht alles vergeblich, was ich euch versucht habe beizubringen. Halten wir fest, für Petrus ist Vergeben eine Selbstverständlichkeit. Damit ist er aufgewachsen, dazu ist er bereit. Das will er. Klar, er spricht hier von einer Grenze, die es zu setzen gilt. Und die Grenze gibt es übrigens deshalb, damit nicht einer mit einem anderen anhaltend böses Spiel treibt. Das gibt es auch. Dann muss man sich überlegen, wie man dann damit umgeht. Dann ist billiges Vergeben manchmal auch schwierig. Vielleicht nicht einmal zu raten. Da bin ich jetzt gefährlich, wenn ich das sage. Aber ich will damit sagen, Grenzen haben manches Mal auch ihr Recht. Und vielleicht ist dann in manchen Kontexten auch nicht mal die Gnade angesagt. O Petrus wusste nun aber, dass wer vergibt, gesünder bleibt. Es ist nachgewiesen, wer vergibt, lebt gesünder und glücklicher. Vergeben tut einfach gut. Das hat eine Studie der kalifornischen Stanford University ergeben. Verzeihen reduziert sämtliche Stresssymptome von Kopf- und Magenschmerzen bis hin zu Müdigkeit und Schwindel. Der Blutdruck und der Puls sinkt, die Muskelverspannungen nehmen ab. Das ist der Grund, weshalb Menschen, die verzeihen können, an weniger Gesundheitsbeschwerden leiden als jene, die nachtragend sind. 260 Teilnehmer, allesamt aus verschiedenen Gründen verbittert oder gekränkt, erhielten 1,5 Monate lang je 90 Minuten Vergebungsunterricht pro Woche. Sowohl der Körper als auch die seelische Verfassung der Teilnehmer verbesserte sich nachweislich. Wir halten fest, es ist gut zu vergeben. Es ist gut, vergebungsbereit zu sein. Und wenn du dir etwas Gutes tun willst, dann vergib. Noch etwas Drittes nehme ich aus dem Gespräch Jesu und Petrus mit. Bleibe bereit zu vergeben. Ich hatte gesagt, Petrus sucht bei den 7-mal eine neue Grenze. 7-mal, Petrus ist wirklich gut. Ist wirklich gut. Das ist beileibe, Petrus, echt großzügig von dir. Dass er dabei mit seinem großzügigen Vorschlag nun aber auf Jesu Korrektur stößt, hätte er wohl nicht gedacht. Jesus sprach zu ihm, ich sage dir, nicht 7-mal, sondern 70-mal, 7-mal. Diese Antwort ist nun wirklich wieder ein typischer Jesus. Siebzigmal, siebenmal. Gut, manche können von uns rechnen, aber fangt nicht das Rechnen an. Seine Rechentafel hatte Petrus gerade nicht zur Hand. 70 mal 7 mal. Eine so hohe Zahl. So vergebungsbereit, das ist unerhört viel und oft. Das ist mehr als 3-mal. Ist mehr als 7-mal. Das ist Jesus mal. Ich habe euch eine Geschichte mitgebracht zum Schluss. Ihre Geschichte kam in der Zeitung. Anna Zalasna. Sie dürfte heute so 95 Jahre alt sein, wenn sie noch lebt. Vor kurzem hat sie noch gelebt. Anna wächst im Südosten Polens auf. Der Vater arbeitet bei der Eisenbahn. Ihr Lieblingsbruder spielt Geige. Anna schafft mit 12 Jahren die Aufnahmeprüfung ins Musikkonservatorium. Das ist im Juni 1939. Der Krieg liegt schon in der Luft. Als schließlich Bomben fallen, flieht ihre Familie zuerst mit dem Zug nach Warschau. Durch Beschuss verliert sie ihr linkes Bein. Später kommt sie ins Vernichtungslager. Die ersten Stunden dort prägen sich ihr am stärksten ein. Hunderte Menschen eingepfercht in eine Baracke, Wehklagen und Schreie. Auf dem Unterarm trägt sie seit nunmehr 77 Jahren die Häftlingsnummer 47628. Sie erzählt vom Grauen von Auschwitz. Als die Kapazität der Krematorien nicht mehr ausreichen, müssen die Häftlinge Gruben ausheben. O Jesus Maria, sagt Anna Zalasna im Gespräch mit der Journalistin. Den Geruch von verbranntem Menschenfleisch werde ich immer ein Leben lang in der Nase behalten. Und als sie gefragt wird, ob sie als Überlebende bei alledem einen Gottesglauben bewahren konnte, antwortet sie zögernd. Klopft sich mit 3 Fingern an die Brust und sagt, irgendeine Kraft war da.
tief im Innern. Nach ihrer Befreiung aus dem Vernichtungslager beginnt für sie ein zweites Leben als Kunsthistorikerin an der Akademie der Wissenschaften in Warschau. Den Tätern hat Anna vergeben. Sie meint, wer nicht verzeihen kann, behält alles bei sich. Damit quäle man sich selbst. Geschwister, wenn Anna Salasna ihren Peinigern verzeihen kann, meint ihr nicht auch, dann sollten wir es im Namen Jesu auch können wollen? Ich sage uns und meint das überhaupt nicht billig. Bleibe bereit zu vergeben. Bleibe bereit zu vergeben. Jesus sprengt mit seiner Antwort den schon großzügigen Vorschlag des Petrus. Petrus wollte eine Grenze setzen. Vergeben bis hierher und nicht weiter. Jesus meint 70 mal 7 mal. Bleibe bereit, das wollte er sagen. Bleibe bereit zu vergeben. Das war für Petrus neu und bestimmt auch heftig, bestimmt auch unbequem. Jesus sagt dir heute Morgen, bleibe vergebungsbereit. Damit wir dies noch besser verstehen, erzählt Jesus uns am nächsten Sonntag das Gleichnis vom unbarmherzigen Knecht, besser bekannt als der Schalksknecht. Heute nehmen wir also mit, schuldig werden ist der Normalfall, vergeben tut gut und bleibe bereit zum Vergeben. Amen.